Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
November 2025, ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, und in einem ganz ungewohnten Setting hier, zumindest für mich. Ich habe hier keine Kosten und Mühen gescheut, dass diese Aufnahme auch zum richtigen Zeitpunkt noch stattfindet, weil ich habe mein Mikrofon vergessen und bin nicht in Berlin, ich bin in Hamburg. Und musste jetzt von einem Kumpel ein Mikrofon besorgen, bei dem konnte ich aber nicht aufnehmen, weil da wird Homeoffice gemacht und die haben Calls und Termine und so weiter. Deswegen bin ich dann mit dem Mikrofon zu einer Freundin nach Hause, die wiederum im Büro ist, wo ich jetzt aufnehmen kann.
Das ist wichtig. Das ist so ein bisschen die Shadur Sanders-Mentalität, ne? Hat er ja gesagt nach dem Spiel.
Den Bezug, den Zusammenhang kriege ich nicht hin. Und ich würde auch gerne charakterlich so weit weg von Shadur Sanders sein wie möglich, glaube ich.
Wir reden ja nachher drüber. Wir reden nachher drüber über sein Debüt.
Wir reden auf jeden Fall über sein Debüt. Wir müssen aber vorher noch über ein paar organisatorische Themen sprechen, denn diese Woche ist alles ein bisschen anders. Diese Woche wird unsere Donnerstagsfolge nicht wie normal um 0 Uhr rauskommen. Wir werden erst Donnerstagmorgen aufnehmen. Donnerstag ist außerdem auch noch Thanksgiving. Und da haben wir uns gedacht, ja gut, dann, also das geht ja dann immer früher los, am Donnerstagnachmittag beziehungsweise frühen Abend schon. Die Spiele werden wir dann nicht besprechen in der Folge, die wir erst Donnerstag aufnehmen. Aber wir haben uns was Besonderes überlegt.
Genau, also das würde halt keinen Sinn ergeben, weil viele von euch die Folge wahrscheinlich, wenn dann erst kurz vor den Spielen hören, wenn überhaupt, oder dann nur eine Preview noch reinkriegen von den Donnerstagsspielen. Und es sind natürlich tolle Spiele an Thanksgiving dieses Jahr. Also einer der besten Thanksgiving-Slates, an die ich mich erinnern kann. Deswegen werden wir diese Spiele ausklammern in der Preview. Die Preview geht dann nur über den Sonntag. Dafür gibt's am Freitag, ich sag mal Vormittag, im Laufe des Vormittags, gibt's ein Recap zu den Thanksgiving-Spielen. Also wir greifen uns die quasi separat raus, machen eine extra Folge nur dazu. Dafür tauchen sie nicht in der Preview auf.
Wir wollen aber noch über Woche 12 sprechen, über die Spiele, die gestern stattgefunden haben, und fangen an mit den Cowboys und den Eagles. Denn für die Cowboys war es ein historischer Abend. 24-21 besiegen sie den Division-Konkurrenten, die Eagles. Und historisch, weil erst bricht Dak Prescott den Tony Romo-Rekord für die meisten Passing Yards für die Cowboys in der Franchise-History. Und dann stellt er auch noch einen neuen, beziehungsweise stellt den Franchise-Rekord fürs beste Comeback oder den besten Comeback-Sieg ein. Denn die Cowboys lagen 0-21 hinten und das spät in der ersten Halbzeit. Es war ein wildes Spiel, weil beide Teams eigentlich wirklich mit Fehlern ohne Ende. Und die Cowboys, das muss man ganz ehrlich sagen, bei aller Euphorie, die haben sich das Leben aber auch selber schwer gemacht. Dak Prescott mit 354 Passing Yards am Ende, aber Glück, dass nur eine Interception am Ende im Boxscore steht, hatte noch eine weitere, die per Strafe dann revidiert wurde. Er hätte noch eine weitere haben können, haben Eagles Verteidiger fallen lassen. Und er war nicht der Einzige mit Fehlern bei den Cowboys. Ein Missed Field Goal war dabei. Es waren mehrere Drops der Receiver dabei. Man hat versucht, einen Fourth Down auszuspielen vor der Endzone. Hat es nicht geschafft. Also es hätte gar nicht so knapp sein müssen, tatsächlich aus Cowboys Sicht. Weil die Offense konnte gegen diese Eagles Defense den Ball deutlich besser bewegen, als ich das erwartet hätte. Weil auch die O-Line besser gehalten hat, als ich erwartet habe. Also ein richtig guter Auftritt in Summe dann letztendlich von dieser Cowboys-Offense.
Ja, der Unterschied war halt, dass die Eagles selber auch die Fehler gemacht haben. Ne? Also das war für mich so das Thema dann in dem Spiel. Normalerweise gewinnen die Eagles diese Spiele eklig, knapp, wie auch immer, aber sie gewinnen sie, weil sie selber nicht die Fehler machen. Das war so der Unterschied vielleicht zu anderen Spielen. Ich habe sehr, sehr viel zur Eagles-Offense, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass du so rum angefangen hast, weil dann können wir die Cowboys-Offense vielleicht ein bisschen schneller machen. Nicht, weil sie nicht mehr Space verdient, aber weil ich glaube, die Takeaways relativ klar sind für das Spiel. Dak war einfach im Laufe des Spiels dann extrem gut und George Pickens spielt wie ein Top-5-Receiver dieses Jahr.
Ja.
Das sind die zwei zentralen Takeaways. CeeDee Lamb wieder, so ein bisschen unglücklich, ne? Zwei Drops, noch ein dritter, wo er den Ball nicht so richtig kontrollieren kann. Hat dann auch ein, zwei Big Plays gehabt, aber das war, ist irgendwie, er findet nicht so richtig gut in die Saison rein, finde ich, nach wie vor. Hat natürlich auch die Verletzung gehabt zwischendurch. Und George Pickens, 9 Catches, 146 Yards, 1 Touchdown. Genau die Catches, für die man George Pickens hat. Contested, Downfield, diese toughen Dinger über die Mitte in enge Fenster. Im Prinzip das, was AJ Brown teilweise gemacht hat. Ich glaube, das wurde sogar in der Übertragung gesagt. Auf der anderen Seite, diese Inbreaker, die sie AJ Brown ja auch gegeben haben in dem Spiel mal. Die hatte Pickens auf der anderen Seite. Natürlich auch ein paar Highlights mit dieser Statline. Klar, willst du ein, zwei Highlights haben. Ich fand das Ding nach dem verschossenen Eagles Field Goal früh im vierten Viertel, wo er Cooper DeJean einfach komplett mosst und ein Safety noch halt mit dazu. Das war so mein Highlight von ihm in dem Spiel. Ja. Davor schon, wenn ihr euch die Route anguckt, bei diesem Play, diese Beschleunigung aus dem Cut heraus ist einfach sensationell. Und dann halt diese Präsenz am Catchpoint. Einfach, ist wirklich ein cooler Spieler. Und ist definitiv der bessere Receiver dieses Jahr für die Cowboys. Und das hat er gestern deutlich unterstrichen. Die haben ihr Run-Game dann auch ein bisschen ins Rollen bekommen. Und wie du gesagt hast, die lassen ja sogar echt einiges liegen, schießen sich selber in den Fuß. Sie haben diesen Muff-Punt von den Eagles ganz spät im Spiel, wo sie den Ball an der 8-Yard-Line kriegen. Also direkt First and Goal von der 8. Dann laufen sie zweimal. Dak incomplete bei Third Down, spielen den vierten aus. Statt da hätten sie auch in Führung gehen können mit einem Field Goal. 4 Minuten vor Schluss, sie spielen den vierten aus, schaffen es nicht. Erster Read auf der linken Seite ist nicht da. Eagles covern das gut. Dann geht er zurück über die Mitte zum Tight End und der Wurf ist zu kurz. Wir kriegen dann halt den Defensive Stop kurz danach und kicken das Game-Winning Field Goal. Aber ich kann das unterstreichen, was du gesagt hast. Es hätte für die Cowboys auch, sie hätten das Spiel auch anders gestalten können. Sie hätten es nicht so knapp gestalten müssen. Play-Action-Passing-Game hat super funktioniert bei Dallas. Dak war 9 von 11 für 174 Yards und ein Touchdown bei Play-Action. Wie gesagt, ganz viel George Pickens, Lamb mit ein paar Plays. Es war unterm Strich wirklich, wenn man gerade auch überlegt, wenn ihr euch die letzten Spiele dieser Eagles-Defense mal anguckt nochmal, und da haben wir ja vorher auch drüber gesprochen, so dass das halt wieder eine Championship-Level-Defense jetzt ist. Und wenn wir sehen, wie die Lions da gestruggelt haben, wie die Packers da gestruggelt haben, zu sehen, wie Dallas den Ball hier bewegt hat und eben nochmal eine ganze Ecke mehr Punkte wären hier möglich gewesen für die Cowboys. Das war beeindruckend und das hat unterstrichen, wie gut die Cowboys Offense eben auch einfach ist.
Ja, aber du hast schon gesagt, wir müssen auch über die andere Seite sprechen. Wobei ich da das Gefühl habe, wir drehen uns arg im Kreis. Also, erstmal Shoutout an die Cowboys Defense. Wir haben darüber gesprochen. Sie haben ein paar Spieler zurückbekommen. Sie haben natürlich auch dann mit Quinnen Williams einen Spieler geholt. Sie sind einfach besser geworden. Mhm. Trotzdem bin ich immer noch weit davon entfernt zu sagen, dass die Cowboys Defense jetzt irgendwie in der Nähe von gut ist. Weil wir haben ja gesehen, dass die Eagles gegen diese Defense den Ball bewegen kann. Aber wieder nur in einem sehr begrenzten Zeitraum. Und dieser Zeitraum waren drei Drives. Mhm. 3 Touchdown-Drives zu Beginn. Mhm. Und auch gute Drives, lange Drives, 50 Yards, 76 Yards, 66 Yards, viel AJ Brown, du hast es angesprochen. Du hast ein Big Play über Devontae Smith. Und dann kam gar nichts mehr. Die Drives danach, Punt, abgekniet vor der Halbzeit, Punt, 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 Missed Field Goal, Fumble, Punt. Und dann verlierst du das Spiel. Weil sie aber auch, und da komme ich, oder das verleiht einem so das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen, weil sie mal wieder überhaupt nicht laufen konnten.
Ja.
Und das Spiel ist dann super schwer zu verwalten. Wenn du eine große Führung hast, dann willst du ja normalerweise Zeit von der Uhr nehmen, lange Drives kreieren. Aber das schaffst du nicht, wenn dein Top-Running-Back 2,2 Yards pro Run macht. Halt in einem Spiel, wo du 21-0 führst. Und wie gesagt, ja, gegen eine verbesserte, aber immer noch nicht gute Defense. Und mit dieser Eagles-Offense, da drehen wir uns im Kreis. Und so ist das Ganze nicht nachhaltig.
Das schlechteste Rushing-Success-Rate-Spiel für die Eagles in der Nick Sirianni-Ära. Hm. Da ging einfach gar nichts. 18 Runs, 63 Yards, keiner über 10 plus Yards. Und wie du es gerade gesagt hast, das war so auch mein erster Gedanke eigentlich, als ich das Spiel dann durch hatte. Eine 3-Touchdown-Führung, 21-0, dass sie das nicht verwaltet kriegen, das wäre doch letztes Jahr völlig undenkbar gewesen. Letztes Jahr laufen sie den Ball dann 30 Mal danach und das Ding ist durch und scoren wahrscheinlich noch 3 Touchdowns, aber auf jeden Fall kommt der Gegner dann nicht nochmal rein. Und diese frühen Drives eben, die waren ja wirklich gut mit dem Passing-Game. Die hatten über 150 Passing-Yards früh im zweiten Viertel. Ja. Das war, in manchen Spielen haben die nicht so viele Passing-Yards gehabt. Und dann eben diese Possessions danach, du hast ja gerade schon gesagt, 8 Possessions nach dem 21-0. Dabei kreieren sie 7 First Downs bei diesen 8 Possessions. 3 offensive Plays in der gegnerischen Hälfte bei den 8 Drives danach. Und natürlich da waren auch Fehler dabei. Und das heißt, das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, die Eagles, 2 Fumbles, Field Goal verschossen, 14 Strafen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Ding. Also ja, sie konnten halt offensiv dann nicht diese Pace halten oder sie konnten offensiv dann nicht das Spiel verwalten oder hochschalten, als sie es dann gebraucht haben. Was ja eben wieder übergeht in die Hauptproblematik. Weil wir haben ja diese, wir haben diese Spiele eben gesehen, ja dieses Jahr auch immer wieder drüber gesprochen. Rams, Vikings, jetzt die erste Hälfte hier gegen die Cowboys, wo wir einfach sehen, was möglich ist. Ich glaube, sie wollen halt selbst, sie sehen sich selbst nicht als dieses Team, das Spiele übers Passing Game gewinnen kann. Und sie haben viel zu wenig Ebenen in der Offense, um so ein bisschen diesen also einen Konter zu haben, offensiv. Mhm. Und ich glaube, sie sind halt jetzt an dem Punkt, wo sie realisieren müssen, dass sie nicht mit dem Run-Game-Spiele gewinnen können. Das hätten sie schon vor Wochen. Aber selbst wenn du jetzt sagst, das Passing-Game wird an Grenzen stoßen oder Hurts wird dann da an seine Limits stoßen, wenn jede Woche mehr über das Passing-Game aufgebaut ist. Kann gut sein. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass sie mit dem Run-Game dieses Jahr nirgendwo hinkommen, so wie es aktuell
aber ich check das nicht.
Entsteht.
Also mach erst mal weiter. Aber ich bin verwirrt.
Warum das Run-Game nicht funktioniert, meinst du?
Ja, also das ist wirklich ein so krasser Unterschied zu letztem Jahr ist, weil personell hat sich ja nicht wirklich was verändert, auch im Coaching-Staff nicht. Die haben den gleichen O-Line-Coach wie seit 12 Jahren.
Anderer Offensive-Coordinator halt.
Das natürlich anderer Offensive-Coordinator, klar. Aber, also, ja, das muss ja der einzige Faktor sein, weil ansonsten gibt es ja wenig, was sich verändert hat.
Das führt aber zurück zu dem Punkt, den ich gerade angebracht hatte. Ich finde, die Offense, wenn du dir die anguckst, hat so, ich nenne es immer Ebenen, Layers eigentlich, das richtige Wort dafür, also dieses, Dinge bauen aufeinander auf, im Endeffekt.
Ja, genau.
So, schaut euch die Rams Offense an, schaut euch die Niners Offense an, schaut euch die Coles Offense auch an. Das sind Offenses, wo ihr seht, okay, sie machen A, um B zu machen, und dann machen sie B, um C zu machen, und C machen sie, um wieder zurück zu A zu kommen, und so weiter. Also Dinge bauen aufeinander auf, und das fehlt mir halt komplett eigentlich bei den Eagles. Also das ist ja dieses, wir waren ja total begeistert, ich weiß noch, das war das Vikings-Spiel, da saß ich hier, auch, ich glaube auch im Moon Talk, und hab danach gesagt, ey, die haben mal anders Center Play Action gespielt. Ich glaube, es waren nur 5 Pässe oder irgendwie sowas in dem Spiel. Und das hat richtig gut geklappt. Und da dachte man so, ey, vielleicht entdecken die hier jetzt mal was und gehen so ein bisschen in die Richtung. Ist auch nicht wirklich der Fall. Und jetzt sehe ich halt hier das Problem aus dem Spiel. Oder ich würde dir mal die Frage stellen. Was glaubst du, wird der Takeaway bei den Eagles sein nach diesem Spiel? Sagen sie, oh, okay, wir müssen vielleicht mehr zum Passing-Game gehen. Oder sagen sie, naja, eigentlich hätte unsere Formel ja hier funktioniert. Wenn wir nicht, was tatsächlich uncharakteristisch ist für die Eagles, wenn wir nicht selbst auch diese teuren Fehler gehabt hätten. Also eben Field Goal verschossen, fummeln einen Punt weg, Barkley fummelt eine Possession weg, Zach Bourne lässt die Interception fallen, spät im dritten Viertel, wo der Ball eigentlich direkt zu ihm kommt und er ihn einfach nicht fangen kann. Aus dem Drive entsteht dann ein Touchdown für die Cowboys. So, also wir haben ja von den Eagles einfach schon viele Spiele dieses Jahr gesehen, wo sie dann gewinnen, weil sie eben 3 gute Drives haben, genau wie hier, defensiv wenig zulassen und dann der Gegner einfach mehr Fehler macht. Und hier haben sie defensiv dann ein bisschen mehr zugelassen gegen eine sehr gute Offense. Sie haben aber vor allem auch selber die Fehler gemacht. Und jetzt stellt die Frage, was glaubst du, ist der Takeaway in Philadelphia? Wir müssen mehr über das Passing-Game die Offense verändern? Oder, naja, wenn wir fehlerfrei spielen, gewinnen wir 90% dieser Spiele?
Ich glaube, zweiteres.
Glaube ich auch.
Der Takeaway sollte aber vor allem sein, so unbalanciert werden wir nicht. Werden wir in den Top-Spielen oder in den wichtigen Spielen große Probleme bekommen? Wir müssen unser Laufspiel fixen. Gerade vor allem eine Mannschaft, die halt sich so definiert. Mhm. Weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, wie gut das dann aussehen kann, wenn das Laufspiel hervorragend funktioniert, mit einem Back, der dann auch die Big Plays kreieren kann, der die Big Plays dann auch hat und dass das dann viel besser und viel harmonischer und viel ausbalancierter in sich greift. Und das wäre mein erster Ansatz. Aber ich finde es halt krass, weil ja, der OC hat sich geändert, aber eigentlich oder wurde ausgetauscht und du hast aber eigentlich ja einen Headcoach, der also, du hast den Headcoach, der eigentlich offensiv denkend ist und du hast ja einen Coach befördert. Das ist ja nicht jemand, der was Neues reinbringen sollte eigentlich. Das ist ja einer, der aus diesem also aus der Franchise und natürlich irgendwo auch aus diesem Scheme mehr oder weniger kommt, der eigentlich ein funktionierendes Produkt übernommen hat, dass man das dann so in einer kurzer Zeit so einreißen kann, einen wichtigen Bestandteil davon so ja kaputt macht, mehr oder weniger, finde ich schon beeindruckend.
Ja, aber für mich fällt es auf den Offensive Coordinator zurück. Und das will ich auch hier als Punkt klar sagen. Das ist eine der Notizen, die ich auch habe. Natürlich hat Hurts dann im Laufe des Spiels auch ein paar Fehler gemacht. Quinn Williams hat dann wieder ein gutes Spiel. dann kamen die Strafen mit rein und eben gerade, wenn sie dann im Laufe des Spiels mehr in diese zweiter und langen Situation gekommen sind, weil sie eine Strafe kassieren, kamen sie da selten wieder raus. Wir hatten diese Plays eben, wo Hurts auch wirklich Druck kriegt und dann irgendwie beim Wurf getroffen wird und sie punten, weil der Ball dann nicht sauber rauskommt. Also solche Sachen, ne?
Ja.
Die gab's, aber insgesamt war hier nicht Hurts für mich das Thema. Und auch ehrlicherweise, ja, wir können über die Offensive Line reden. Also Run-Blocking offensichtlich nicht gut, wenn du das schlechteste Success-Rate-Spiel seit Jahren hast und so weiter. Klar, ne? Und Cowboys haben das gut gemacht. Und Run-Defense, yay, Jerry Jones, Run-Defense war gut. Aber für mich das Thema hier ist, du hast im Moment einen Offensive Coordinator, der diese Offense in keiner Weise verzahnt kriegt. Und da ist auch für mich so, das wäre meine Antwort ehrlicherweise auf deine Frage. Klar, Lane Johnson hat nicht gespielt gestern, haben wir vorher drüber gesprochen. O-Line ist nicht bei 100%. Aber das wäre meine Antwort auf deine Frage. Warum funktioniert es nicht, wo es letztes Jahr so gut war? Letztes Jahr hatten sie halt klare Ideen, wie sie im Run-Game in ihre Explosives kommen, wie sie viele leichte Boxes kreieren, sind ja auch viel dann mit 11 Personnel, haben sie da viel mehr gearbeitet, hatten da eine wesentlich bessere Verzahnung. Es war immer noch jetzt keine Offense, wo ich sage, das ist so Top-Tier, was das angeht. Aber es war halt mehr als gut genug mit der individuellen Qualität, die sie haben. Und es fehlt dieses Jahr einfach komplett. Und dann gucke ich mir halt eben diese ersten Drives an. Das sah ja richtig gut aus einfach. Also früh im Spiel, ich fand, Hurts hat den Ball anfangs ganz gut nach außen verteilt, kriegen ein bisschen was nach dem Catch. Aber dann der erste Touchdown zu AJ Brown ist ein guter Wurf über die Mitte. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie wenig die über die Mitte werfen. Den legt er über den Linebacker leicht in den Rücken von AJ Brown, aber immer noch gut genug und vor den Corner. Zweiter Drive, haben sie ein bisschen Glück, beziehungsweise die Cowboys machen ihnen ein kleines Geschenk, weil sie in den Panther rennen, beziehungsweise den Panther umrennen. Dadurch geht der Drive weiter, wäre eigentlich ein Punt bei 3. und 14 gewesen, kriegen die 15-Yard-Strafe, Drive geht weiter. Und dann öffnen sie das Playbook wieder. Nächstes Play ist ein Inbreaker zu AJ Brown für einen First Down, den Hurts gut platziert. Dann nehmen sie einen Play-Action-Shot, auch wenn der nicht ankommt in dem Fall, weil Hurts Devonta Smith leicht überwirft. Aber diese Sachen waren dann da auf einmal da. Kurz danach wieder AJ Brown, nachdem Hurts ein bisschen Interception-Glück hatte, aber kurz danach wieder zu AJ Brown. Third Down, nächster Inbreaker zu Brown. Also diese Plays waren auf einmal da. Du hast auf einmal diese Ideen von der Offense, die, glaube ich, Eagles-Fans seit Wochen sehen wollen. Plötzlich waren sie hier. Dann hast du den dritten Drive. Das war dieser 41-Yard-Bomber auf Devonta Smith. Das ist, würde ich sagen, mehr der Receiver, der da das Play macht, aber okay. Und dann führst du 21-0 und diese Sachen verschwinden.
Mhm.
Und ich kann ja und verstehen.
Und das haben wir aber, also auch wenn jetzt vielleicht gesehen, da neue Sachen, genau. Also das haben wir ja fast in jedem Spiel dieser Eagles gesehen, dass die guten Momente der Offense einfach wirklich zeitbegrenzt sind, beziehungsweise drivebegrenzt stattfinden in den Spielen. Und das war ja sogar im Hinspiel gegen die Cowboys.
Ja,
ähnlich.
Stimmt, ja.
Und in vielen anderen Spielen auch, dass sie es für ein paar Drives hinbekommen und es dann, also wie so on-off stattfindet.
Mhm. Und was ich dann halt eklatant fand, war, dass ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, aber zu sehen, ich wusste in dem Fall, wie das Spiel ausgeht, ich habe es nicht live analysiert, sondern im Real-Life analysiert und ich wusste natürlich auch ein bisschen, okay, was passiert in der zweiten Hälfte? Die führen 21-0, die geben die Führung her, warum? Und ich fand es eklatant zu sehen, in der zweiten Hälfte dann bei den Drives, ich habe mir einige davon auch rausgeschrieben, wo sie in Second Down sind, in Third Down sind. Zum einen, die Cowboys einfach wissen, was kommt, weil es offensichtlich nicht sehr schwer vorhersehbar ist für die Defense. Und zum anderen habe ich mir halt irgendwann wirklich aufgeschrieben, ja, wo ist denn jetzt wieder dieses, wo ist denn Under-Center-Play-Action? Die Cowboys sitzen doch jetzt auf deinen Runs. Da musst du doch Konter dafür haben. Wo sind denn diese easy Completions mal bei First Down? Wo sind die Ideen, wie du deine Spieler besser in den Raum kriegst? Wo sind gut designte Screens, wenn die Cowboys jetzt all out gehen? Weil die Cowboys waren ja lange in so einem Verzweiflungsmodus eigentlich. Die müssen da aufholen, müssen irgendwie Stops kriegen defensiv. Und all das fehlt, finde ich, in der Offense. Und sobald sie dann vorhersehbar werden, was eben Down and Distance auch angeht, also in einem Drive oder im Laufe eines Spiels, dann werden halt diese schematischen und strukturellen Probleme, wie seicht das alles ist, wie wenig Tiefe das alles hat, das wird halt dann gnadenlos aufgedeckt. Und das war eben hier im Laufe dieser zweiten Hälfte auch wieder der Fall.
Ja, die Cowboys sind noch nicht raus, ne? Also die creepen sich so langsam zurück in dieses Wildcard-Rennen. Es ist natürlich noch ein weiter Weg. Also man ist eigentlich hinter den Wildcard-Teams noch 2 Siege zurück. Aber jetzt mit 5 Siegen, wer weiß, wie das die nächsten Wochen noch so weitergeht.
Ey, ich meine, die Eagles, Donnerstag, Donnerstag, Thanksgiving gegen die Chiefs. Mhm. Das ist ein geiles Spiel.
Gut, hat jetzt leider kein, also ist jetzt kein direktes Wildcard-Duell, aber für beide
natürlich. Nee, aber für beide geht es ja um die Wildcards,
ja, genau. Ja. Die Chiefs haben sich aber einen kleinen Puffer herausgespielt, oder was heißt Puffer? Da ist es vielleicht ein bisschen zu groß, das Wort, aber sie sind noch sehr im Rennen und das hätte ganz anders ausgehen können. Die haben nämlich gestern gegen die Indianapolis Colts gespielt und es war ein vorgezogenes Playoff-Spiel, wenn man so will, in vielerlei Hinsicht. Und eben vor allem aus Chiefs-Perspektive, weil die war es, also für die war es ja jetzt kein Do-or-Die-Spiel im klassischen Sinne, aber sehr nah dran. Denn es gab ein paar Berechnungen, was die Playoff-Wahrscheinlichkeiten angeht, und da hieß es, ja, bei einem Sieg über 50% Playoff-Wahrscheinlichkeit, bei einer Niederlage aber nur noch so um die 25%. Also es stand sehr viel auf dem Spiel. Und ich habe dir im Laufe des Spiels geschrieben, ich glaube, die Chiefs verlieren das. Und das war Anfang des vierten Viertels, das war nachdem die Chiefs den Ball in der Red Zone gefumbled haben. Da dachte ich, okay, das war's. Weil da dachte ich, die Colts machen das jetzt zu, die verwalten das einigermaßen und die kriegen das über die Zeit. Eine 11-Punkte-Führung. Da wusste ich allerdings nicht, dass die Colts vorhatten, offensiv so gar nichts mehr zu machen. Und gleichzeitig wusste ich auch nicht, dass Mahomes plötzlich den Playoff Mahomes channelt und das Spiel komplett in die eigene Hand nimmt. Die Chiefs kommen dann zurück, schaffen es in die Overtime und gewinnen per Field Goal mit 23 zu 20. Und wenn man sich jetzt so Berichte durchliest, wirkt es so ein bisschen so, also viele beschreiben dieses Spiel so, ja, die Chiefs wenig gemacht und dann, also vor dem vierten Viertel kaum stattgefunden. Aber das stimmt ja so nicht. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, die starten mit einer super ärgerlichen Tipped Interception, die den Colts halt super kurzes Feld beschert und sie so in Rückstand geraten. Dann haben sie mehrere lange Drives, wo sie aber nur Field Goals rausholen, inklusive eines sehr fragwürdig zurückgenommenen Touchdowns von Travis Kelce durch eine Strafe halt. Und dann haben sie noch einen Fumble, eben den von mir angesprochenen, nach einem 60-Yard-Drive in der Red Zone. Die Chiefs konnten ehrlicherweise das ganze Spiel über den Ball besser bewegen als die Colts, nur hat man das auf dem Scoreboard nicht gesehen und das dann erst im vierten Viertel. Also erst im vierten Viertel konnten sie so richtig das in Punkte ummünzen, was sie vorher eigentlich schon gezeigt haben.
Also nicht, not even close, was du gerade gesagt hast. Die Chiefs hatten 33 First Downs in dem Spiel, die Colts hatten 10. Das war nicht mal knapp. Die Chiefs waren besser bei Third und Fourth Down. Die hatten fast 250 Total Yards mehr Yards pro Play. Sie haben halt in der Red Zone nicht gescored und hatten diese brutalen Turnover. Eben die Interception, hast du ja beide schon angesprochen, gerade Interception kurz vor der eigenen Endzone. Und dann der Fumble von Kareem Hunt in der gegnerischen Red Zone. Das ist ja ein 10-Punkte-Swing, wenn nicht 14, je nachdem, was sie mit dem Drive in die Red Zone gemacht hätten. In einem Spiel, das sie dann halt noch in Overtime retten. So. Also das Spiel muss Kansas City eigentlich in meinen Augen klarer Gewinn. Und es ist halt dann am Ende ein Spiel. Also Colts-Fans werden jetzt vielleicht sagen, naja gut, aber wir hätten das ja auch eigentlich, wir hätten das auch klarer gewinnen müssen. Ja, aber das Ding ist halt, die Colts können halt so ein Spiel nicht closen, wenn sie den Ball nicht laufen, weil sie nicht den Quarterback haben, um so ein Spiel zu closen. Das ist genau der Punkt, warum das in meinen Augen eine relativ klare Analyse hier ist. Natürlich hatten die Colts sehr viele Gelegenheiten, aber die Tatsache, dass sie diese Gelegenheiten nicht genutzt haben, dieses Spiel wegzupacken, unterstreicht ja nicht sozusagen, dass die Chiefs Glück hatten, sondern unterstreicht ja eher, dass die Colts ein ernsthaftes Problem haben. Und die Colts hatten im Prinzip offensiv zwei gute Drives. Das erste war der 75-Yard-Touchdown-Drive im zweiten Viertel, maßgeblich ermöglicht durch einen 48-Yard-Catch-and-Run von Ashton Doolin. Der andere war der 69-Yard-Field-Goal-Drive spät im dritten Viertel, wo sie dann letztlich halt aber auch ein Field-Goal kicken von der gegnerischen 5-Yard-Line. Thema, wie gehst du so ein Spiel in Kansas City an? Solltest du Field-Goals von der 5 kicken? Kommen wir nachher auch noch zum anderen Play. Ansonsten hatten sie 5 Three-and-Outs in dem Spiel, darunter ja auch der Opening-Drive in Overtime. Die hatten 11 Drives, wo sie 6-mal insgesamt punten und halt eben nur diese 10 First Downs bei einem Spiel, das in Overtime ging. Die hatten offensiv 12 Plays im vierten Viertel und in Overtime, haben keinen First Down damit produziert. Und dann gucke ich auf Daniel Jones. Daniel Jones war jetzt nicht eine Katastrophe gestern, überhaupt gar nicht. Also das war jetzt nicht so, wo du sagst, McCarthy-Level oder sowas, J.J. McCarthy-Level, sondern es war einfach halt, er hat ein paar Bälle, ein paar gute Würfe drin gehabt, er hat ein, zwei Mal Receiver verfehlt, das waren auch teure Dinger im Sinne von, dass die Drives beendet haben, zweites Viertel, spätes zweites Viertel, einmal unterwirft er einen Receiver, frühes drittes Viertel in den Rücken von Josh Downs, beide Male bei Third Down. Solche Plays gab es schon auch und er hat halt einmal dieses Interception, diese Beinahe-Interception gehabt, also hat einmal Glück gehabt mit einer Interception. Es war jetzt insgesamt nicht so, dass er furchtbar gespielt hätte, wie gesagt. Aber, und dann guckst du dir an, was haben die Colts versucht zu machen in diesem Spiel? Sie wollten den Ball laufen, klar, okay, so funktioniert die Offense. Das hat halt über weite Strecken nicht geklappt. Und dann der Drive nach dem 17-20, also wo die Chiefs auf 3 Punkte rankommen. Spiel ist eng, du läufst den Ball nicht gut. Okay, wie eröffnen die Colts diesen Drive? Sie eröffnen mit Play-Action, das ist ein Drop von Michael Pittman, keine Kritik an Daniel Jones, das ist halt ein Drop. Dann ein Screen, dann sind sie in Third Down, Jones kriegt Druck, wirft ungenau über die Mitte, sie punten. Das war für mich so eine sinnbildliche Sequenz für die Offense, wenn Plan A nicht funktioniert. Dann hast du diesen Overtime-Drive. Was machen sie da? Kurzer Pass bei First Down in die Flat, laufen bei Second Down, laufen bei Third Down, werden im Backfield gestoppt, punten. Ich fand, es gab so viele Momente in dem Spiel, wo du gemerkt hast, dass sie Angst davor haben, das Spiel in die Hände von Daniel Jones zu legen. Und auch die Entscheidung dann, das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte, die Entscheidung im vierten Viertel, spätes viertes Viertel, Vierter und, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube, es war 4. und 5. Ich kann es gleich nochmal nachschauen. 4. und 5 müsste es gewesen sein. Und das ist halt so dieses, das quasi die Folgeentscheidung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sie kicken halt einen Field Goal von der gegnerischen 5. 4. und 5 von der, jetzt sage ich es genau richtig, 4. und 4 von der gegnerischen 45. Genau. Knapp 5 Minuten vor dem Ende. 4. und 4 von der gegnerischen 45-Yard-Line. Teams, die ihrem Quarterback vertrauen, in Kansas City, bei einer 3-Punkte-Führung, 3 Punkte, also den Chiefs reicht ja ein Field Goal, um auszugleichen, die gehen hier dafür. Die Colts machen das nicht, die punten. Und im Gegenzug geht Mahomes 87 Yards das Feld runter. Ist sogar noch ein toller Goal-Line-Stand von den Colts, dass sie verhindern, dass die Chiefs das noch in Regulation gewinnen. Da ist halt das Field Goal zum Ausgleich und dann gewinnen sie es in Overtime. Das war ein Spiel, wo die Colts nie Kontrolle offensiv hatten. Weil, nochmal, Plan A nicht funktioniert, weil sie den Ball nicht laufen konnten. Und dann Plan B nicht wirklich existiert. Weil das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Das haben wir gegen Pittsburgh gesehen. Das haben wir sogar gegen die Falcons ja auch gesehen. Wenn das Spiel mehr in die Hände vom Quarterback gelegt werden muss, strugglen die extrem. Und ich fand, das war jetzt nach dem Steelers-Spiel vor allem so der nächste Test für die Colts, ob diese Win-Now-Strategie mit Daniel Jones, ob das der richtige Weg ist. Und das ist halt der nächste Test, den sie nicht bestehen. Und bei mir, sage ich ganz ehrlich, gehen mit diesem Colts-Team alle Alarmglocken an. Nicht, was jetzt die Playoffs angeht, das werden sie trotzdem, denke ich, schaffen. Wir haben diese Woche ein tolles Spiel, reden wir am Donnerstag drüber, gegen die Texans. Division ist auf einmal wieder offen. Houston ist da wieder mit dabei, Jacksonville ist da mit dabei. Ich glaube jetzt nicht, dass die Colts völlig einbrechen und irgendwie den Rest der Saison wegschmeißen und die Playoffs verpassen. Das nicht. Mehr Big Picture gedacht. Weil sowas wie den Sauce Gardner Trade macht man, weil man denkt, dass man oben competen kann. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch darüber hinaus. Das haben wir natürlich in dem Moment des Trades auch schon in Frage gestellt. Und ich finde, jetzt so die ersten vorsichtigen Returns davon legen doch eher nahe, dass du nicht diesen Spielraum mit dem Quarterback hast für einen Plan B. Dann ist die Defensive Front einfach nicht so gut. Jetzt DeForest Buckner fehlt, klar, aber die war auch davor schon nicht so gut. Zu sehen aber, wie die Colts vor allem spielen wollen, finde ich, verrät uns einiges über das Team und wie sie selber sich sehen. Und wenn dann ihr Plan A nicht funktioniert, eben zu sehen, wie sie versuchen, eben einen Plan B zu oder eigentlich keinen wirklichen Plan B haben, verrät uns eigentlich noch mehr. Sie haben halt keinen Quarterback, der diese Spiele für sie gewinnen kann. Und Teams, die das nicht haben, kommen in der Regel in den Playoffs nicht weit. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mit den Colts jetzt stehe nach den letzten Wochen.
Ja. Also man merkt, dass du dir was da von der Seele sprechen musstest, weil ich habe dich so schön zur Chiefs-Offense gelenkt und
habe ich nicht mal gemerkt.
Und dann sind wir bei 10 Minuten Talk über die Colts-Offense rausgekommen, wo du quasi alles gesagt hast, was ich mir jetzt hier auch schon notiert habe und noch viel mehr, ehrlicherweise. Aber ich hätte natürlich auch auf die Unfähigkeit, vor allem dann im vierten Viertel und auch, also ja, sie konnten nicht gut laufen, aber sie sind ja halt komplett davon weggegangen, ne? Also im vierten Viertel hat Jonathan Taylor einen Run.
Genau, und es wäre ja okay, und wenn du dann, also na, sie konnten den Ball nicht gut laufen. Ich finde es auch völlig okay, dann zu sagen, wenn du nicht zu dem Extrem, aber zu sagen, wir haben einen Plan B und wir verstehen, wie wir sozusagen den Ball dann durch die Luft bewegen. Und das war ja aber nicht der Fall. Und es ist halt diese Mischung aus, zum einen, sie vertrauen Jones nicht in diesen High-Leverage-Momenten, und aber die Plays, wo sie ihn dann den Ball halt werfen lassen, da kommt dann halt aber auch nicht genug von ihm.
Also das, was Shane Steichen nach dem Spiel gesagt hat, klang unterschwellig schon wie eine Daniel-Jones-Kritik, dass sie schon Pass-Plays gecallt haben. Natürlich hat er Pass-Plays gecallt, wo er davon überzeugt war, dass sie auch funktionieren. Logisch, aber es hat er nochmal unterstrichen, wo er auch im Nachhinein der Meinung ist, okay, das waren die richtigen Plays, wir waren halt nur nicht effizient genug. A.k.a. der Quarterback hat sie nicht gut umgesetzt. Oder die Spieler, die Receiver.
Ja, genau.
Das Team hat sie nicht gut umgesetzt.
Genau.
Drops, das schwingt dann natürlich schon, genau, das schwingt da halt natürlich auch schon mit. Also ich bin ja natürlich komplett bei dir und war es ja auch vorher schon, dass ich glaube, dass die Colts nicht so gut sind, wie sie aktuell dastehen, beziehungsweise was der Rekord aussagt. Gleichzeitig werden die trotzdem auch noch, also das war jetzt gegen die Chiefs und die Chiefs zu Hause mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, dass die Colts gegen viele, viele andere Mannschaften in der NFL aktuell das bessere Team sein werden. Wie das es dann in den Playoffs ist, wo es halt natürlich nur gute Teams gibt, das ist eine andere Frage, da bin ich auch skeptisch. Ist auch bekannt, aber ich glaube, das war hier auch eine besondere Situation natürlich mit den Voraussetzungen bezogen auf den Gegner.
Wir reden halt über ein Team, das einen Quality-Win hat dieses Jahr. Und der war gegen
Denver. Ja, das, du, da sprichst du.
Ich weiß, ja, ich weiß.
Da sprichst du aus der Siege. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, das ist das zweite Mal, dass die gegen eine gute Offense ran müssen. Und das erste waren die Rams. Das Spiel haben sie verloren. Ist länger her, okay. Mhm. Und jetzt kommt wieder eine bessere Offense, die es zwar die letzten Wochen dann auch wieder zwischendurch mal nicht gezeigt hat, aber in der Theorie mit einem tollen Quarterback, so, ne, also.
Wobei ich da würde ich sogar, da würde ich sogar noch sagen, also ja, ist natürlich alles richtig, was du sagst, da würde ich aber sogar noch sagen, ich glaube, wir wissen, dass die Colts Defense nicht gut ist. Die Frage ist halt,
wissen sie es selber, ist die Frage.
Ist sie, naja, und, ja, die Frage ist halt, ist sie schlecht oder ist sie halt einfach nur mittelmäßig? Ich glaube, sie ist mittelmäßig.
Nee, mittelmäßig, ja.
Genau.
Nee, schlecht sind die nicht.
Genau, das würde ich halt auch so sagen. Aber ich glaube, das wissen wir relativ gut. Die Frage für, was ist in den Playoffs möglich, war und ist für mich halt immer dieser tolle Stretch, den wir in der ersten Saisonhälfte von den Colts offensiv hatten, wo ja auch wirklich alles, was wir gerade bei den Eagles kritisiert haben, wo das alles da war, diese Verzahnung der Offense, dieses Aufeinanderaufbauen. Quarterback macht 3-4 schwierige Würfe pro Spiel, kriegt viel einfache Production, kriegt viele First-Read-Plays und die machen jede Woche 30 Punkte. Können sie das halt aufrechterhalten, wenn wir in die zweite Saisonhälfte, ins letzte Saisondrittel und Richtung Playoffs gehen? Und das ist, weil das ist für mich, damit steht und fällt viel mehr noch die Frage, reißen die was in den Playoffs oder nicht? Und bisher, finde ich, ist der relativ klare Takeaway, nein, können sie nicht. Und wenn der Quarterback eben dann nicht in so einem Spiel wie hier, du hast es ja gerade super gesagt, was war es, ein Run im vierten Viertel?
Ja.
In so einem Spiel, da hast du entweder einen Quarterback, der das dir gewinnen kann oder nicht. Und ich glaube nicht, dass sie den haben. Und klar, ja, in Kansas City gegen die Chiefs, die unter Druck stehen, alles fair. Aber ist es dann besser, wenn die, weiß ich nicht, in der Wildcard-Runde vielleicht wieder gegen die Chiefs spielen, nur halt in Indianapolis oder in der Divisional-Runde nach Baltimore müssen? Aber keine Ahnung, ne? Also da gibt es ja genug Beispiele. Und da bin ich halt super skeptisch. Und deswegen war ja diese Strategie mit dem Sauce Gardner-Trade immer ein Risiko. Eben nicht nur durch diesen Trade selbst, sondern wie sehr sie sich selbst ja im Prinzip limitieren, jetzt in ihren Möglichkeiten einen anderen Quarterback zu finden nach der Saison.
Ja, und du hast es schon gesagt, das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, wie eng die AFC South plötzlich zusammen ist. Also die Colts mit 8 Siegen, die Jaguars mit 7 Siegen, denen vertraue ich persönlich halt noch überhaupt nicht über den
Null.
Weg.
Null.
Gleichzeitig bin ich wieder richtig hyped, was die Texans angeht. Ich glaube, dass wir ich glaube, dass wir eine richtig gute einen guten Endspurt der Texans erleben werden. Ja, natürlich getragen von der Defense. Da hat mich das Spiel am Donnerstag wirklich nochmal wieder angestachelt, was diesen Hype angeht.
Und die Colts haben gegen beide noch nicht gespielt, ne? Also Texans und Jaguars, die haben die alle 4 Spiele noch nicht gespielt.
Ja, da wird sich's entscheiden, auf jeden Fall.
Okay, Chiefs-Offense. Ja, Chiefs-Offense, wollen wir die noch kurz
ich meine, doch noch ansprechen. Ich meine, wir haben sie ganz oft besprochen.
Es ist auch nicht viel Neues.
Also ich habe sie ja eingeleitet mit, sie haben den Ball sehr gut bewegt. Und das hast du ja auch unterstrichen.
Genau.
Also sie haben halt die Punkte nicht gemacht. Aber da war schon viel Gutes dabei, was du vor allem, also aus diesem Spiel, aber dann natürlich auch aus dem vierten Viertel, wo sie es dann halt auch umgesetzt bekommen haben, was du da mitnehmen kannst.
Ja, effizient, wenig Explosivität, schlecht in der Red Zone. Und Turnover. Das war halt die Formel, warum dieses Spiel eng war. Die Turnover haben wir jetzt ja gerade schon angesprochen. Sie hatten dazu ja noch diesen Touchdown-Run von Travis Kelce aus der Wildcat, der zurückkommt eben mit der Flagge, weil sie woanders eine Facemask irgendwo hatten im Play. Da kicken sie halt nur ein Field Goal statt Touchdown.
Ja, sie hatten eine Facemask, angeblich. Also.
Ja.
Naja.
Okay.
Also so viel zum Thema, die Chiefs werden strukturell
bevorteilt. Ja, ich weiß. Aber zumindest, das Play kommt halt zurück. Das wäre dann ja auch das wären auch 4 Punkte mehr gewesen dann im Endeffekt. Ich fand, du hattest einen relativ klaren, auch hier wieder eine relativ klare Analyse zu dem, was wir vorher auch schon wussten zu Kansas City. Mahomes hat ein paar richtig gute Bälle über die Mitte wieder geworfen in dem Spiel. Also der beste war ziemlich sicher der auf Rice bei 2. und 13 quasi aus der eigenen Endzone, den er zwischen zwei Verteidiger da feuert. Und Rice dann halt noch einen langen Catch-and-Run macht. Rice hat ja auch ein bisschen gebraucht in dem Spiel, bis er so richtig da war, aber dann spät halt ultra stark. Diese vielen Quick-Hitter, das war auch wieder effizienter, wenn sie Zone-Coverage bekommen haben. Gegen Man haben sie sich wieder schwer getan in dem Spiel. Und das fand ich, war auch dann, wenn die Offense so ein bisschen gestruggelt hat, wenn sie den Ball nicht so gut bewegt haben, wenn sie Incompletions hatten, viel davon war eben Man. Und das bleibt einfach ein Thema, das wir auch in weiteren Spielen und auch Richtung Playoffs mit Kansas City auf dem Zettel haben müssen. Wenn die gegen Defense spielen, die gut Man-Coverage gegen sie spielen können, Denver, Houston zum Beispiel, dass es wahrscheinlich ein Problem sein wird. Die Colts haben es halt nicht über das ganze Spiel durchziehen können. Und wenn sie in Zone waren, war Mahomes halt einfach extrem gut. Und dann kamen die Plays auch von Rice dann hinten raus. Ich bin bei Kansas City eigentlich an dem gleichen Punkt wie vorher, weil ich weiß, dass sie den Ball bewegen können, das weiß ich. Aber sie haben halt die gleichen Struggles. Man-Coverage, Mahomes hat wieder tief, zwei, drei Dinger einfach verfehlt. Das zieht sich weiter durch. Plus eben Red Zone. Das ist so, ja, ich weiß aber auch nicht, ob sie das noch fixen können dieses Jahr. Was ich positiv mir noch aufgeschrieben habe, war, weil das hatten wir als Thema auch vor dem Spiel, das wollte ich nochmal aufgreifen, so das ganze Stichwort Geduld. Also ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, ich glaube, das wird eine Geduldsprobe halt gegen die Colts, in der Art und Weise, wie du den Ball gegen die bewegen kannst. Und das haben sie weitestgehend, fand ich, gut gemacht. Also eben, wie gesagt, mit diesem ganzen Quick-Passing-Game, Zone-Coverage zu schlagen. Selbst beim Run-Game sind sie ja einigermaßen geblieben für Chiefs-Verhältnisse, sagen wir es mal so. Ich würde mir immer noch mehr wünschen, dass sie ein bisschen mehr an das Center gehen, dass sie der Offense ein bisschen mehr Vielschichtigkeit auch hier in dem Fall geben. Sie haben halt ein paar Plays einfach knapp verpasst, wie gesagt, der Kelce-Touchdown, dieser beinahe Touchdown zu Rashee Rice direkt vor der Halbzeit, wo er den Ball halt ganz knapp nicht im Feld kontrolliert kriegt, da kicken sie auch nur ein Field Goal dann letztlich. Das war so ein bisschen das Thema dieses Spiels, aber unterm Strich, und das ist jetzt eine fiese Frage, weil du hast dich nicht darauf vorbereiten können, aber für mich bin ich aus diesem Spiel wieder gegangen und habe mich ehrlich gefragt, würde ich im Moment, nachdem ich jetzt das wieder gesehen habe, würde ich im Moment in einem Playoff-Spiel auf irgendein AFC-Team tippen gegen die Chiefs?
Das ist eine fiese Frage. Ich war am Sonntag bei Kutsche im NFL-Radio von RTL. Und da wollte er spontan einen Super Bowl-Tipp von mir hören. Und ich habe in der AFC so gestruggelt, weil.
Ist auch so, ja.
Weil, also klar, die Patriots sind aktuell die alleinige Nummer 1 mit 10 Siegen. Vertraue ich dieser jungen Mannschaft, diesem jungen Team schon so sehr in den Playoffs? Weiß ich nicht. Vertraue ich aber irgendeinem Team aktuell? Nee. Und da war ich dann, bin ich zu dem Schluss gekommen, so aufgrund der Erfahrung, die wir die letzten Jahre gesammelt haben, musst du die Chiefs, denen musst du einen tiefen Playoff-Run wieder zutrauen. Letztendlich habe ich mich natürlich für die Texans entschieden und gesagt, pass mal auf. Texans, wartet mal auf den Run. Wenn CJ Stroud zurückkommt mit dieser Defense.
Die sind so ein bisschen Dark Horse. Also da will ich nicht zu viel sagen, weil wir werden am Donnerstag über die ausführlich sprechen für das Colts-Spiel. Aber die sind so ein bisschen mein Dark Horse. Aber meine Antwort war eben auch die gleiche. Also wenn ich jetzt drauf gucke, ja, ich glaube, die Ravens werden noch gefährlicher sein, wenn Lamar hoffentlich dann irgendwann wieder bei 100% ist. Doch, das glaube ich schon.
Ist aber für mich relativ groß. Das war fair, auch gestern aber wieder wenn, sehr...
Ja. Genau. Aber wenn der bei 100% ist, werden die für mich, die könnten halt das kompletteste Team sein, weil die haben eine gute Defense. Wenn Lamar eben bei 100% ist, haben die jetzt, vielleicht kannst du...
Naja, aber die Frage war ja Stand heute. So. Würdest du Stand heute in einem Spiel Chiefs gegen Ravens auf die Ravens setzen?
Ich glaube, ich würde in einem Playoff-Spiel Chiefs gegen Ravens wahrscheinlich nie auf die Ravens setzen. Gut, ehrlicherweise. Aber das ist so ein Gedankengang. Bills, Defense, Riesenproblem. Offense hat nicht genug Playmaker. Nein, also... Natürlich können die Chiefs schlagen, aber würde ich jetzt per se über also die Chiefs dann als Außenseiter hier setzen? Wahrscheinlich nicht. Patriots habe ich die gleichen Gedanken wie du. Und dann sind wir halt bei Denver, wo ich der Offense nicht vertraue, auch wenn die jetzt natürlich ein gutes Spiel letzte Woche gegen Kansas City hatten. Wir sind eben bei Teams wie Houston. Ne? Die könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht perspektivisch. Colts sehe ich da nicht. Das ist halt das Ding. Ja, die Chiefs sind voll im Wildcard-Rennen. Und wenn sie das hier verloren hätten gestern, dann würden wir ja natürlich einen anderen Ton hier auch anschlagen. Im Sinne von, was die Playoff-Chancen angeht. Wenn sie aber das Spiel, wenn das Spiel exakt gleich gelaufen wäre und sie hätten es aber halt knapp verloren, dann würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, also richtig sehe ich kein Team, was wirklich besser ist als die Chiefs, auch wenn der Rekord das halt überhaupt nicht widerspiegelt.
Also, ja, ich finde, das kann man so nicht sagen. Besser, finde ich, spielen schon einige Teams. Es geht mir da eher ums Vertrauen dann in den Playoffs in einem Do-or-Die-Spiel zu bestehen.
Das spielt natürlich mit rein, aber besser spielen einige Teams?
Die Patriots spielen besser.
Die Patriots spielen besser, aber die spielen halt auch einen lächerlichen Schedule. Also ich bin der größte Drake May-Fan, aber die spielen halt einen lächerlichen Schedule.
Die haben fast doppelt so viele Siege wie die Chiefs.
Ja, aber kann man den Schedule an.
Die haben natürlich, einen Quality-Win im Prinzip. Ja.
Und die Chiefs sind halt, das ist ja der krasse Gegensatz zu letztem Jahr, das gestern war ja ihr erster Sieg in einem One-Possession-Game.
Also
das ist ja das genaue Gegenteil eigentlich zu letztem Jahr. Letztes Jahr haben sie jedes gewonnen, dieses Jahr waren sie 0-5 bis gestern. Dann haben wir jetzt mal eins gewonnen.
Die Colts haben in vielen Spielen besser gespielt als die Chiefs. Aber egal, komm, wir verheddern uns. Ja, wir müssen noch über zwei richtige AFC-Top-Teams sprechen.
Schwergewichte.
Die Las Vegas Raiders und die Cleveland Browns sind gestern aufeinander getroffen. Und wir sprechen hier darüber, weil mit dabei war das wahrscheinlich das am krassesten gehypte Quarterback-Debüt seit sehr, sehr langer Zeit auf jeden
Fall.
Seit
dem Tebow,
ja, stimmt. Guter Punkt. Seit Tim Tebow wahrscheinlich. Es war auf jeden Fall das am meisten mit Spannung erwartete Debüt eines 5-Runden-Picks. Ich glaube, das kann man so festhalten. Shedeur Sanders mit seinem Starting-Debüt für die Browns und als erster Rookie-Quarterback der Browns hat er seit 1995 als erster gewonnen. Seitdem hat kein Rookie Browns Quarterback mehr sein Debüt gewinnen können. Am Ende ist es ein 24-10. Das sieht natürlich gut aus. Das gibt natürlich Selbstvertrauen. Als bräuchte Shedeur Sanders noch mehr davon. Aber das ist ein anderes Thema. Natürlich kann man das auch positiv irgendwie lesen, dieses Spiel. Man könnte aber auch sagen, er hatte drei gute Pässe und das hat gereicht. Und die Browns haben ihm so wenig vertraut, dass sie, ich glaube, fünfmal lieber ihren Running Back in eine Wildcard-Formation gestellt haben als Shedeur Sanders?
Ja, ich glaube, beides ist richtig. Also ich finde es schon, es gibt positive Punkte von diesem Debüt, auch wenn wir gucken, wie die Offense teilweise mit Dylan Gabriel ausgesehen hat.
Ja.
Der ja nun mal vor Shedeur Sanders in der Depth-Chart stand und starten durfte und eben gestern verletzt ausgefallen ist. Und natürlich auf der anderen Seite, er gewinnt das Spiel mit 11 Completions, unterm Strich. Die Browns als Team hatten keine 24 Minuten lang den Ball, keine 300 Yards offensiv. Shedeur hat für 4 First Downs geworfen in dem Spiel. Ja. Von den 11 Completions waren 5 hinter der Line of Scrimmage, inklusive natürlich der Touchdown, der ja komplett nach dem Catch passiert.
Das ist so ein Boxscore-Glow-Up.
Das stimmt. Aber fairerweise, das haben auch andere Quarterbacks. Ne? Wollen wir nicht zu sehr gegen ihn halten.
Ja, aber zwei die haben vielleicht tiefer. 1-2 gute Würfe dann zusätzlich noch.
Ja, fair. Also 2 waren tiefer und dabei war auch sein absolut bester Pass. On the run, auf Isaiah Bond, 52 Yards, das war ein super Wurf, wo auch echt Power hinter dem Ball war. Also Raiders blitzen, glaube ich, er muss nach rechts aus der Pocket und eben aus der Bewegung feuert er den Downfield. Also wirklich ein toller Wurf. Direkt beim nächsten Drive wirft er eine üble Interception, wo er nicht registriert, dass der Verteidiger sich aus der Line außen zurückfallen lässt, genau in sein Passfenster und wirft ihn direkt zu ihm. Er hatte noch einen Pass Downfield auf Jerry Judy, den Judy dann wegfumbelt, kann er auch nichts dafür. Receiver war komplett offen, ne? Also das war kein schwieriger Wurf. Der erste zu Bond war viel, viel schwerer. Aber auch hier Pressure,
aber das,
und
der
geht
raus. Der Weg dahin war schwierig.
Genau, der Weg dahin war nicht leicht.
Ich glaube, der kam sogar untouched durch, der Blitzer.
Ich glaube auch.
Und er registriert ihn sofort,
geht
nach rechts raus. Und dann dirigiert er Judy ja sogar noch ein bisschen.
Richtig.
Also das war schon stark.
Und das war auch, ehrlich gesagt, mein Nummer 1 positiver Takeaway für sein Debüt. Weil die erste Frage, die ich mir gestellt habe vorher, war, wie schnell spielt er und wie geht er mit Pressure um? Weil das war das größte Problem in seinem College-Tape. Jetzt das Ravens, also wo er da reinkam letzte Woche, ich will da ehrlich gesagt nicht zu viel, weil schwer damit irgendwie groß analytisch was zu machen. Aber es war einfach ein großes Thema in seinem Profil. So Ball halten, versucht Plays zu machen, was bei Colorado halt dann manchmal häufiger auch funktioniert, auf NFL-Level eben nicht. Und es gab einen Sack, habe ich mir rausgeschrieben, Mitte erstes Viertel bei 2013, wo er den Ball hält und sich auch nicht gut bewegt in der Pocket und gesackt wird. Aber ansonsten, weitestgehend fand ich das echt okay. Und ich fand auch den Plan der Browns da super. Weil die Browns haben ihm entweder klare First-Read-Plays gegeben, also Screens, Play-Action, Ein-Read, Ball raus. Und, was sie auch gemacht haben, sie haben ihm super viele Rollouts gegeben. Also entweder wirklich Play-Action-Rollouts oder Moving-Pockets, wo er ja per Design den Ball ein bisschen länger halten kann. Also das fand ich einen sehr, sehr guten Gameplan. von Stefanski eben für ihn, um so diesen Übergang so ein bisschen hinzukriegen. Okay, er wird den Ball wahrscheinlich ein paar Mal halten. Wie kann ich das trotzdem noch in die Offense einbauen? Wie können wir trotzdem damit einigermaßen effizient sein? Aber er hatte halt nicht diese Plays, bei denen er nach hinten driftet. Mhm. Diese Plays, wo du 5 Yards, 10 Yards nach hinten weicht und dann irgendwie noch versucht, was zu machen. Er hat vertikal in die Pocket gearbeitet, ist bei vielen Rollouts oder Moving Pockets dann halt seitlich gegangen. Das fand ich sehr, sehr positiv. Die Completions, ich habe dir die 2 jetzt angesprochen, die Downfield gingen, von denen die beide auch gute Pässe waren oder gute Plays waren von ihm. Ansonsten reden wir halt über ein Quick Screen zu Fannin, 2-mal kurz underneath bei 3. und lang, wo sie halt auch nicht converten. Play Action, Dump Off zu Fannin, in die Flat zum Receiver, in die Flat zum Running Back. Also da waren jetzt nicht viel Schwierigkeit dabei. Der lange Touchdown eben, haben es ja gerade schon gesagt, ist ein Screen letztlich auf Dylan Sampson für 66 Yards. Der Rest passiert dann nach dem Catch. Also sie hatten schon auch sehr klar halt diese Stützräder offensiv eingebaut, die du einem jungen Quarterback, einem Rookie-Quarterback in seinem ersten Start ja auch geben sollst. Also das ist ein Lob an Stefanski und den Coaching-Staff.
Ja.
Es muss halt, also der Kontext ist halt wichtig, um eben auch die Zahlen einzuordnen, die er dann da am Ende hat mit 200 Passing Yards.
Ja, und
letztlich 2, 3 gute Pässe von ihm nötig dafür waren.
Genau, das Problem halt an der Nummer ist, diese Art des Quarterback-Plays ist halt nicht nachhaltig.
Richtig.
Also die kannst absolut du nicht so wiederholen. Das haben jetzt Teams einmal gesehen. Ein guter Defensive Coordinator wird alles daran legen, ihn einfach in der Pocket zu halten, ihn einzuschnüren.
Ja.
Plus, also ihn vor allem nicht aus der Pocket rauskommen zu lassen. Vor allem nicht seitlich. Und wenn du das weißt, dann kannst du das ja schon einigermaßen steuern. Dann kann das immer noch passieren, aber das kannst du schon limitieren. Und dann will ich halt mal sehen, wer wirklich in einem Dropback-Game oder Dropback-Quarterback-Play einfach wirklich auch Bälle über die Mitte, Timing-Throws. Das haben wir ja alles nicht gesehen.
Nein, und dementsprechend, was auch dazu kommt, mach ruhig fertig, das.
Nee, mach.
Also, was da dazu kommt, ist ja einfach die Situation, wie das Spiel gelaufen ist. Die mussten ja zu keinem Zeitpunkt ins Dropback-Passing-Game gehen. Die mussten ja zu keinem Zeitpunkt aufholen. Die haben klar geführt, ihre Defense hat komplett dominiert. Und das hast du ja auch im Play-Calling eben gemerkt. Also, das ist ja dann auch nochmal eine andere Hürde. Was passiert, wenn du gegen ein Team spielst, das selbst über 20 Punkte macht? Wenn sie dann
aufholen müssen, weil sie halt auch laufen konnten dazu noch.
Also. Genau, weil sie laufen konnten. Das war ja wirklich auch an dem Punkt, die Browns wussten ja irgendwann in der zweiten Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, ja, viel müssen wir hier nicht machen offensiv. Ja. Also allein die letzten beiden Drives, da hat Sanders ja gar keinen Ball mehr geworfen. Also da waren sie ja zufrieden damit, jeweils 3-mal zu laufen und dann zu punten. Einmal aus der gegnerischen Hälfte haben sie gepuntet. Insofern, das gehört natürlich auch zum Kontext des Spiels.
Die Raiders Offense ist fast die größere Story, ehrlicherweise, weil es war mal wieder eine absolute Katastrophe. Und es ist genau das eingetroffen, was wir vorher hier im Podcast befürchtet haben, dass diese völlig verheerend spielende Offensive Line maximal überfordert sein wird. Und das war sie. Geno Smith wurde 10-mal gesackt. 6-mal vor der Halbzeit. Und ja, das lag auch in manchen Plays an Geno Smith in meinen Augen, aber in fast allen anderen primär auch an der Offensive Line. Und natürlich am starken Pass Rush, inklusive Myles Garrett, 3 Sacks, sein persönlicher neuer Rekord. Und der ist sowas von auf dem Weg zum All-Time-Rekord. Ich meine, ich würde mich sehr für ihn freuen. Ist einer meiner Lieblingsspieler der NFL, seit ich sie verfolge. Und vor allem ist er halt einer der besten Defensive-Spieler aller Zeiten in dieser Liga. Und das wäre irgendwie on brand, wenn er diesen ja schon sehr alten Rekord brechen könnte. Man hat aber auch richtig gemerkt, wie aus dieser Offense das Leben komplett gewichen ist im Laufe der ersten Halbzeit. Wie auch Geno Smith dann irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, wie er frustriert war. Dann haben sie einen Touchdown gemacht und ich glaube, ein Offensive Lineman hat ihm gratuliert und der hat einfach nur so abgewunken, hat ihn so oh, komm, lass mich in Ruhe, ich hab keinen Bock mehr. Folgerichtig wurde Chip Kelly entlassen, der teuerste Offensive Coordinator der NFL, nach 11 Spielen. Ich bilanziere ein PR-Move und ein sehr teurer vor allem.
Ja, also wirklich was für eine rundum verheerende Saison bei den Raiders da. Das ist ja wirklich, also selbst Leute, die skeptisch waren,
wie ich,
das hättest du so verheerend, hätte das ja niemand sich vorstellen können, dass das so eine Katastrophe wird.
Nein.
Genau, Myles Garrett, ich will die Zahl einmal kurz nennen. Er steht bei 18 Sacks. 4,5 noch für den All-Time-Rekord, um ihn einzustellen. 5, um ihn zu brechen.
Das schafft er.
Wir sind in Woche 12. Ne? Also die Browns, die spielen unter anderem noch, die spielen auch gegen die Titans. Die spielen auch gegen die Bears. Die spielen auch gegen die Bengals.
Da wird's Bengals und Titans. Geben. Wird er doch 4,5 Sacks machen. In den beiden Spielen. Er kann die anderen auch 0 machen.
Ich würde es auch denken, ja. Und ich wollte auch meinen Spieler der Woche einmal aufgreifen, weil ich habe ja dann stellvertretend Stone Forsythe genannt, den Left Tackle. Alle 3 Sacks und 7 Pressures von Myles Garrett kamen im direkten Duell gegen den Backup Left Tackle der Raiders.
Aber es ist halt auch so dämlich.
Es ist, ja, jeder weiß es und es passiert halt trotzdem.
Weil sie ihn komplett alleine gelassen haben. Ich habe irgendwo eine Zahl gesehen, ich glaube bei 76% der Plays, ich weiß nicht, ob in diesem Spiel, das wurde nicht genauer definiert, ob in diesem Spiel oder bisher, seit er Starter ist, aber in 76% der Plays war er on an island sozusagen. Also wurde er in der Protection allein gelassen. Halt, eins
so
gegen eins.
Du kannst mit Colton Miller halt spielen, wenn der da ist, aber nicht mit seinem Backup. Ja.
Und selbst das ist gegen Myles Garrett dann auch für Colton Miller nicht ganz so einfach.
Ja.
Aber du kannst nicht Forsythe da irgendwie das müsste dieses Spiel gewesen sein, in über 70% der Plays alleine lassen mit einem der besten Pass-Rusher aller Zeiten.
Ja, und du hast gesagt, ein paar gingen auf Gino, wo er den Ball lange hält. Ich glaube, 3 habe ich mir rausgeschrieben. Es gab einen. Ja,
3 von 10. Wow.
Ja, genau, 3 von 10, wo er halt den Ball lange hält. Und dann aber, selbst da waren es halt häufiger auch Sachen, wo die Browns einen Delayed-Blitzer bringen oder einen Stunt nach innen bringen und die Offensive Line den einfach überhaupt nicht aufnimmt. Also gar nicht. Dieser Sack von Devin Bush. Genau, Mitte des zweiten Viertels, das Play-Action ist ein Delayed-Rusher, also er kommt nicht direkt, sondern wartet kurz und er wird einfach gar nicht registriert. Also ja, wahrscheinlich kann Gino den schneller werfen, aber es ist halt auch niemand da, der diesen freien Rusher irgendwie aufnehmen
würde. Und das
würde.
Ist ja eine ganz klare Coaching-Geschichte, weil normalerweise muss halt vorher festgelegt werden, was passiert bei welchem Stunt. Was passiert, wenn Spieler X hier rüberkommt, wer nimmt den dann auf? Wer lässt, also weißt du,
und
wie
ist, auch Kommunikation
ist die Zuteilung? Das ist eine Kommunikation, aber das ist eine Coaching-Frage. Das legst du vorher im Training ganz klar fest und das ist seit Wochen ein Problem. Ich habe Filmwatchers angesprochen, den Instagram-Kanal. Wurde übrigens kurzzeitig gesperrt, ist jetzt aber wieder da. Weil er darf wohl die Sachen zeigen, die er da zeigt. Dementsprechend war das wohl zu Unrecht. Also ist wieder da. Guckt euch das Reel zu den Raiders an. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt. Mhm. Es sind die gleichen Probleme, die es eben auch hier in diesem Spiel waren.
Ja, und das ist halt. Das ist das Hauptproblem, aber es ist ja generell eine völlige offensive Überforderung. Also auch die Strafen, wir haben ja super viele Strafen gehabt, 13 Strafen für 109 Yards, die Raiders in dem Spiel. Und dann bist du halt natürlich mega eindimensional in dem, was du überhaupt offensiv machen kannst, wenn du so klar unterlegen bist an der Line of Scrimmage. Dann hat Gino noch ein paar Mal Trey Tucker überworfen, ich glaube 3 Mal in dem Spiel insgesamt.
Mhm.
Das kam dann auch noch mit dazu. Die Browns konnten irgendwann diese ganzen Screens und sowas auch easy antizipieren, weil sie ja wussten, dass die Raiders sie nicht blocken können. Also sprich, alles, was dann wo die Raiders versuchen, irgendwie quick zu gehen, kannst du dann auch relativ gut antizipieren irgendwann als Defense. Und ja, gut, dann kommt halt eins zum anderen. Ich finde, Gino hatte sogar früh im Spiel ein paar gute Completions über die Mitte, wo er Drives auch am Leben hält. Aber es ist halt im Gesamtbild ist das halt so wenig. Und schon seit Woche 1 im Prinzip keine offensive Identität. Da ist nichts da, an das du dich irgendwie klammern kannst. Und es fängt mit der Offensive Line an, aber es ist nicht nur die Offensive Line. Und ja, Chip Kelly, ich schätze, den werden wir nicht mehr in der NFL sehen. Ich glaube, das Thema ist dann auch durch.
Yep.
Und wir haben es ja schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, du musst ja bei den Raiders mehr die Frage stellen, hat Pete Carroll überhaupt noch mal Bock auf ein zweites Jahr? Ich glaube nicht, dass sie ihn feuern würden, auch wenn sie es wahrscheinlich vielleicht sogar sollten. Ich glaube nicht, dass sie ihn feuern würden.
Mm.
Ich glaube aber, dass er vielleicht einfach sagt, okay, nee, hier bin ich raus. Und dann stehst du ja wirklich vor einem völligen Trümmerhaufen und musst alles neu aufbauen eigentlich.
Lass uns noch über die restlichen Spiele sprechen, angefangen mit dem Sunday Night Game, die LA Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers. Am Ende war es eine klare Sache, weil Matthew Stafford mal wieder on fire war und Baker Mayfield auch vor allem zur Hälfte raus musste. Verletzungsbedingt hat sich an der Schulter verletzt, aber auch mit ihm hatten die Bucks kaum eine Chance. Am Ende ist es ein 34-7 und von Stafford wirklich eine MVP-würdige Performance. Und jetzt passiert etwas, was so früh im Laufe einer Saison noch nicht passiert ist, noch nie in diesem Podcast. Ich lege mich fest, wer MVP wird und werden sollte. Matthew Stafford.
Ja.
Weil es liegt an ihm. Er spielt eine super konstante, sehr, sehr gute Saison. Es liegt aber auch an seiner Konkurrenz, wo keiner so durch die Bank weg überzeugen konnte bisher wie eben Stafford.
Ich würde ein Gegenargument dir geben für den frühen MVP-Case. Also Stafford wäre eine völlig verdiente Wahl. Also ich will überhaupt kein Problem damit. Aber was ich dagegen sagen würde, ist eben, er spielt halt in sehr, sehr guten Umständen.
Na ja, gut, also, das ist aber für den Award ist das aber egal.
Nee, ich finde gerade für den Award ist es relevant. Weil MVP für mich heißt ja, wer ist der wertvollste Spieler, sprich,
okay,
wenn du Stafford
aber,
daraus nimmst,
ja, für
so,
uns, also, aber so wird ja der, aber also so wird ja der Preis nicht verliehen, oder?
Ja, doch, ja, ein bisschen.
Manchmal
nicht
ja.
So sehr, wie es sollte, wahrscheinlich.
Ja, aber dann
aber,
müsste es doch Dak Prescott zum Beispiel. Also dann müsste der
für mich
ein Favorit sein.
Prescott ist wahrscheinlich im Rennen, aber der wird zwar, also du hast halt trotzdem diese Parameter, die einfach irgendwie zutreffen müssen.
Du musst ja trotzdem Spiele gewinnen und wenn du viele
genau,
Spiele als Mannschaft gewinnst, dann können die Umstände nicht katastrophal sein.
Genau. Ja, also, ich würde dir einen geben, Drake May. May spielt, finde ich, in schwierigeren Umständen.
Ja, aber die gewinnen ja.
Die können der Nummer 1 Seed werden in der AFC. Sind sie aktuell.
Aber würdest du sagen, Drake May spielt so gut wie Matthew Stafford?
Das ist halt ein bisschen die Frage. So gut wie? Wahrscheinlich nicht. Aber das wäre jetzt eher mein Kriterium für einen Offensive Player of the Year.
Also Drake May ist auch bei mir ganz weit oben dabei. Nicht falsch verstehen, ne? Aber für mich ist es aktuell Matthew Stafford. Wenn er die Saison so zu Ende spielt, wie er es bisher tut. Vor allem ist es natürlich auch irgendwo ein Narrativ-Award. Und dieser Mann ist jetzt schon so lange in der Liga dabei. Und spielt jetzt noch mal so eine Saison und hat den Award noch nie gewonnen. Das wird, glaube ich, viele in die Richtung auch lenken, sozusagen.
Ich würde es, glaube ich, so, also ich verstehe die Argumentation total. Ich würde es, glaube ich, so sagen, May steht halt bei knapp 40% seiner Dropbacks unter Druck. Stafford bei gut 30. Stafford hat vielleicht das beste Receiver-Duo in der NFL. May hat bestenfalls ein durchschnittliches Waffenarsenal.
Stimmt auch. Ja, ich habe gerade mal die Quoten aufgemacht. Stafford knapp vor May, aber nur knapp.
Stafford hat das bessere Run-Game als May. Also du kannst schon relativ gut den Case machen. Die Umstände für Stafford sind definitiv besser als die für Drake May. Er hat auch definitiv die besseren Zahlen aktuell, ne? Das ist klar.
Ich finde auch, er spielt, ja, es ist natürlich schwierig zu trennen, wer dann letztendlich, also ich würde sagen, dass Stafford eine bisher bessere Saison spielt als May, auch wenn es nur minimal
ist. Und ich würde dagegen
ist.
Argumentieren, dass die Patriots mehr von May abhängig sind als die Rams von Stafford.
Da stimme ich dir jetzt, ja, auf 100%.
Genau, und das wäre so für mein Argument, warum ich sage, für den Most Valuable Player warte ich da noch ein bisschen ab.
Also wenn Stafford so zu Ende spielt, hängt natürlich dann auch sehr davon ab, was May macht und ob sie Nummer 1 Seed werden. Aber wenn die Rams Nummer 1 Seed in der NFC werden, Stafford so weiterspielt.
Ja, ich glaube auch nicht. Also ehrlicherweise glaube ich auch, also wenn die beiden jetzt so weiterspielen, denke ich auch, dass es Stafford wird. Einfach auch, weil ich nicht weiß, ob sie May direkt einen MVP geben würden. Keine Ahnung.
Und vor allem Stafford, wie oft wird es noch die Möglichkeit geben, Stafford zu verleihen.
Aber es könnte gut sein, dass wir, wenn das so weiterläuft, wenn jetzt beide so weiterspielen, dass ich am Ende sagen würde, mein Pick wäre Drake May. Einfach, weil ich finde, die Umstände sind eine ganze Ecke schwieriger.
Die Saints haben gegen die Falcons gespielt und Kirk Cousins hat die Falcons zu einem lang erwarteten Sieg getragen. 24-10.
Vor dem Spiel habe ich
ehrlicherweise ein bisschen übertrieben.
Gesehen,
er war dabei.
Ja, 199 Passing Yards, immerhin. 2 Touchdowns.
So.
Aber ja, von dem Spiel habe ich noch nichts gesehen. Ich bin gespannt, da werde ich drauf achten, ob die Offense ein bisschen anders ausgesehen hat als mit Penix. Also waren sie mehr an der Center, waren solche Faktoren mehr im Spiel? Weil dann gibt es uns ja schon einen Hinweis darauf, ob es vielleicht am Quarterback liegt.
Die Jaguars mussten zwar durch die Overtime oder in die Overtime gegen die Cardinals, haben aber am Ende gewonnen und bleiben im Rennen, was den Division-Sieg angeht, mit 27-24.
Ja, aber halt, du hast es ja vorhin eigentlich gesagt. Also den Jaguars vertraue ich null. Das Spiel müssen sie eigentlich auch verlieren. Trevor Lawrence wirft 3 Interceptions plus die Cardinals kriegen noch einen Fumble-Touchdown von ihrer Defense, also einen Strip-Sack-Fumble. Das darf halt aus Jaguars Sicht niemals so eng sein. Und aus Cardinals Sicht eigentlich, wenn die Offense halbwegs den Ball früh im Spiel besser bewegt und ein bisschen den Ball besser laufen können, dann müssen sie das eigentlich gewinnen. Am Ende wieder ein gutes Spiel von Michael Wilson ohne Marvin Harrison. Mhm. Zweites richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Und Brissett halt, ja, up and down. Boxscore sieht am Ende okay aus, aber kassiert halt auch 6 Sacks. Also weil da, klar, Offensive Line für Arizona. Wissen wir, Run-Game dementsprechend auch nicht gut. Eher für mich so der Takeaway. Blaues Auge für die Jaguars, aber das ist halt einfach ein Team, wo ich nicht glaube, dass ich mit denen dieses Jahr nochmal sage, ja, Playoff-Run ist da möglich.
Die Ravens haben sich auch lange schwer getan gegen die Jets, haben aber am Ende deutlich gewonnen mit 23-10.
haben wir auch vorhin schon kurz angesprochen beim AFC-Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lamar Jackson gesund ist. Richtig. Also nicht, dass der bei 100% ist. Ich meine, wir sehen auch, jede Woche hat er gefühlt irgendwas anderes, wo er dann irgendwie mittwochs und donnerstags nicht trainiert oder so. Sie laufen ihn kaum. Und wenn er läuft, ist es nicht der Lamar Jackson, den wir gewohnt sind. Und das hat einen riesen Effekt einfach auf die Offense, weil wir haben früh in der Saison ja schon viel drüber gesprochen, dass das Run-Game generell nicht so gut ist für Baltimore. Und jetzt, wenn dann das Quarterback-Run-Game auch noch rausfällt, ja, dann hast du halt echt ein Problem. Und dann sind es halt sehr, sehr zähe Spiele. Und das war auch eins davon.
Die Seahawks schlagen die Titans 30-24. Das sieht enger aus, als es war. Eigentlich war es nicht wirklich gefährdet, dieser Seahawks-Sieg. Und es war auch wie erwartet, dass Sam Darnold Big Play auf JSN Bounceback-Spiel.
Ja, 167 Yards für JSN. 2 Touchdowns. Ja, Punt-Return-Touchdown für die Titans ist da einmal ein Faktor bei diesem, warum es nur 6
halt
Punkte sind.
Und dann halt späte Scores.
Genau, aber Cam Ward, er zeigt halt zumindest echt, also vor
er
allem
ist nicht
wenn man
das
überlegt,
größte Problem bei den Titans.
Auf keinen Fall, wenn man überlegt, wie schlecht die Umstände sind und auch wenn du jetzt so auf Teams wie die Raiders guckst, wo man sagt, wenn jetzt, sagen wir mal, Pete Carroll macht Schluss und Gino vielleicht auch dann weg, wo du halt so gefühlt gar nichts hast, auf dem du aufbauen kannst. Die Titans haben zumindest die Hoffnung, dass Cam Ward was werden kann. Und ich finde, er zeigt wenigstens Flashes dieses Jahr, auch jetzt in dem Seahawks-Spiel gegen eine richtig gute Defense, wo er ja am Ende ein paar Big Plays auflegt, ein paar Zahlen auflegt, dass du zumindest eben so denken kannst, ja, wenn wir da aufbauen, vielleicht in 2 Jahren sind wir dann was.
Weißt du, wo die Flashes immer weniger werden?
Joe Flacco?
Was? Joe Flacco Flashes? Wie kommst du da hin? JJ McCarthy. Die Packers schlagen die Vikings zu Hause deutlich. Okay. 23-6. Ich meine, Jordan Love hatte jetzt auch nicht sein allerbestes Spiel, aber JJ McCarthy, man kann es leider nicht anders sagen, das war katastrophal.
Und genau die gleichen Themen, über die wir vorher gesprochen haben, über die wir die ganze Zeit mit ihm sprechen. Du kriegst 3-4 gute Würfe jede Woche und der Rest ist vor allem, sobald sie aus dem Opening Script raus sind, siehst du, wie das Spiel zu schnell für ihn geht. Du siehst, wie er zögert, wie er in der Pocket den Ball zu lange hält, Pressure einlädt. Dann dazu natürlich noch die Bälle halt verfehlt, die er jede Woche verfehlt. Und die Stats sind halt echt einfach verheerend aktuell. Also ich habe 2 Stats gesehen auf Twitter. Einmal Quarterback seit 2000 mit ausreichender Sample Size. Da ist er auf Platz 851 von 852 in EPA pro Dropback.
Mhm.
Und dann zu dem Spiel gestern konkret, weil wahrscheinlich ein paar Vikings-Fans werden sagen, naja, aber er hat ja auch viel schnellen Druck gehabt und so. Und das stimmt auch. Die Packers haben das mit der Defensive Line echt, echt dominiert. Ja. Und es gab Plays, wo McCarthy wenig Chancen hatte. Wenn du alle schnellen Pressures rausnimmst, hab ich bei Arif Hassan gesehen auf Twitter, wenn du alle Quick Pressures, also alles unter 2,5 Sekunden rausnimmst, dann war immer noch McCarthys Performance statmäßig gegen die Packers diese Woche Platz 344 von 346 in EPA pro Dropback und 331 von 346 in Success Rate.
Gut. Ja, weniger Flashes.
Ja, das ist halt wirklich, die Situation ist die gleiche wie vorher. Natürlich wird er jetzt noch den Rest der Saison, also vermute ich mal, den Rest der Saison bekommen. Aber wenn es halt keine klaren Fortschritte gibt, dann müssen die Vikings einen Quarterback sich suchen in der Offseason. Mindestens einen eben so Daniel Jones oder damals halt Sam Darnold-Level, der starten könnte, wenn sie es brauchen.
Die Lions gewinnen knapp gegen die Giants. Auch die mussten in Overtime 34-27. Jameis Winston hat den Lions das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Das war sehr, sehr unterhaltsam.
Ja,
aber es war auch unterhaltsam, weil Jahmyr Gibbs gezeigt hat, wie gut er ist mit 264 Scrimmage Yards.
Ja, Run-Defense für die Giants, das wissen wir, furchtbar. Und gestern dann auch, also gerade für die Big Plays, wurden die so dermaßen erwischt. Aber die Geschichte des Spiels war halt eigentlich, was Jameis Winston mit Wandale Robinson allen voran gemacht hat. Die Giants hatten 10 Plays über 20 plus Yards. 10!
Ja, und wie oft haben sie es versucht? Wahnsinn.
Ja, wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr. Aber gerade auch diese langen Third-Down-Conversions.
Ich guck mal nach, das interessiert mich jetzt, weil es sind ja auch einige incomplete gegangen.
Auf jeden Fall. Der gleich beim ersten Drive, Trick-Play-Touchdown. Sie haben den Trick-Play-Touchdown zu Jameis Winston, wo eigentlich das Play durch ist. Winston kommt wirklich wie ein Receiver zurück zum Ball und macht dann noch das Play danach.
After the catch noch mit Spin-Move
rein.
Brutal.
Absolut
alles dabei.
Die Giants haben jetzt den unrühmlichen Titel, dass sie das einzige Team sind dieses Jahr, das ein Spiel verliert, obwohl sie über 500 Yards offensiv produzieren. Dafür haben sie es aber auch schon zweimal geschafft.
Und die Giants sind, glaube ich, das erste Team, was offiziell eliminiert ist aus dem Playoff-Rennen.
Ist es so? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, könnte sein, ja.
Ja.
Also aus Lions-Sicht auch vielleicht nochmal ein, also um einen Take mit ein bisschen mehr Substanz reinzubringen. Aus Lions-Sicht, aber halt auch so ein Spiel, wo du dir schon auch denkst, überzeugend ist dieses Team einfach nicht. Also nicht auf dem Level, wie wir es gewohnt sind die letzten Jahre von Detroit. Nicht, nee. Und ich habe da schon auch so, ja, es hat dann halt mit dem Run-Game funktioniert gestern, aber die Spiele, die mehr, oder auch die Situationen, wo eben Goff mehr gefordert ist, sind, finde ich, selbst jetzt für Jared Goff Standard in solchen Situationen eher besorgniserregend. Und wenn dann die Defense halt noch so viel zulässt, dann hast du halt echt Probleme. Für mich gehören die im Moment nicht in die obere Gruppe in der NFC.
Tatsächlich hatte Jameis Winston nur einen Pass über 20 Yards, der incomplete ging. Zwei Touchdowns, drei Completions. Es waren halt einige so im 10- bis 20er Bereich,
ja, klar.
Die incomplete waren. Aber ich dachte, ich hätte noch ein, zwei mehr gesehen, die tiefer gingen, aber tatsächlich nicht. Es war halt wirklich eine Jameis Winston, eine Peak-Jameis Winston-Performance.
Absolut.
Die Patriots haben gegen die Bengals gewonnen, haben sich lange schwer getan, brauchten einen Comeback-Sieg. 26-20 am Ende. Ja, kann man so ein bisschen als Arbeitssieg eines Top-Teams verbuchen, oder?
Ja, ich dachte, dass du hier deswegen auf Flacco mit der Anspielung vorhin gehen willst, weil ja die Bengals-Defense eigentlich das nicht schlecht gemacht hat insgesamt. Gerade in der Red Zone, mehrfach wirklich die Patriots gestoppt. Run-Game relativ gut kontrolliert von den Patriots. Ja gut,
das ist gegen die Patriots.
Das stimmt. Jetzt, ja gut, also. Aber wir reden immer noch über die Bengals-Defense. Und Flacco halt am Ende und die Offense, kein Jamar Chase. Dann musste ja auch noch T. Higgins verletzt raus, ist jetzt im Concussion-Protokoll.
Oh, ja.
Und Flacco hatte 4,9 Yards pro Pass in dem Spiel. 19 von 37, 183 Yards, ein Touchdown, ein Pick. Das war so, es gab halt Spiele jetzt in den vergangenen Wochen, wo die Bengals ja eben verlieren, weil halt die Defense 40 zulässt und die Offense nur 37 macht. Das hier war ein Spiel, wo die Defense ihnen zumindest eine Chance gegeben hat und die Offense es aber nicht nutzen konnte.
Und zum Abschluss, die Bears haben knapp gewonnen gegen die Steelers. Die Steelers ja ohne Aaron Rodgers, der eigentlich die Bears owned, vor allem Chicago owned. Diesmal konnte er nicht mit dabei sein, stattdessen Mason Rudolph, 31-28. Und das, obwohl die Steelers tatsächlich doch noch mal wieder einen Defensive Score hatten.
Ja, natürlich. Fumble-Touchdown, der auch, wo Caleb Williams, also das war ein völliger Aussetzer.
Crazy
von ihm.
Play, ja.
Total. Also wirklich so bad Caleb Williams aus dem letzten Jahr, hat man da so ein bisschen den Vibe gehabt. Bears halt ohne alle drei Starting Linebacker in dem Spiel, die sind alle ausgefallen und das hast du gemerkt, weil alles, was kurz war und wo die Steelers ja eh den Ball hinwerfen wollen, Tight Ends, Running Backs, Quick Game, das hat super funktioniert. Da war Rudolph effizient, da haben sie gescored, da haben sie den Ball bewegt, sie konnten den Ball gut laufen. Also das hast du schon sehr, sehr gemerkt. Im Endeffekt dann, Steelers hatten ja auch die Chance, das hinten raus zu gewinnen. Bears halten dann da gerade so. Aber war, ich würde sagen, ein unterhaltsames Spiel. Glaube keins, wo die Bears jetzt drauf gucken und abgesehen vom Ergebnis, unbedingt positive Takeaways mitnehmen. Weil das war schon auch offensiv, war schon auch sehr wild, sehr up and down. Sie hatten auch viel positive Plays, also ne, nicht falsch verstehen. Ja, man haben gegen diese Defense ja auch 31 Punkte gemacht. Aber es waren auch schon einige Momente drin, wo ich so dachte, ich hatte gehofft, das ist schon raus aus dem System irgendwie.
Kurzer Blick noch aufs Monday Night Game. Heute Nacht spielen noch die 49ers gegen die Carolina Panthers. Die 49ers stehen 7-4, die Panthers 6-5. Die Panthers können mit einem Sieg an den Bucks vorbeiziehen und die Führung in der Division übernehmen. Und die 49ers wollen natürlich an den Rams und Seahawks dranbleiben, die beide gewonnen haben. Und seit Woche 3 gewinnen und verlieren die 49ers abwechselnd von Spiel zu Spiel. Also Konstanz haben sie dieses Jahr noch nicht reinbekommen. Vielleicht ja jetzt mal zwei Siege in Folge, weil nach dem Muster müssten sie eigentlich heute verlieren. Aber wie wahrscheinlich ist das?
Ach ja, man weiß ja nicht, was man von der Panthers Offense bekommt. Das ist so, finde ich, so ein bisschen das Ding, weil das Matchup hier ist ja an sich durchaus lukrativ für Carolina mit dieser Niners Defense und was da noch übrig ist. Es ist halt eine totale Wundertüte. Also auch mit Bryce Young, allen voran mit Bryce Young. Du hast dann solche Spiele wie gegen die Saints, wo halt gar nichts geht und dann eine Woche später zerlegen die eine richtig gute Falcons Pass Defense und Bryce Young hat auch ein richtig gutes Spiel, wo er präzise ist, wo er kreiert, wo er den Ball downfield gut platziert und all das wieder da ist. Eigentlich müsste er das ja auch haben gegen diese Niners-Defense. Also eigentlich müsste es ein Spiel sein, wo San Francisco defensiv struggelt. Mit der dezimierten Front, kein Pass-Rush, die sind anfällig in Coverage. Wir haben gerade gesehen, dass Jacoby Brissett durch die Luft den All-Time-Completion-Rekord aufgelegt hat letzte Woche. Das ist das eine, Bryce Young, Tetteron McMillan, die sollten ja eigentlich gut punkten können. Und natürlich auch das Run-Game. Also, das Run-Game müsste eigentlich, wir haben ja diese Spiele von Rico Dowdle gesehen. So 206 Yards gegen Miami, 183 gegen die Cowboys. So eins hier auch zu bekommen, ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen.
Mhm.
Aber dann schaue ich auf die andere Seite des Balls und sehe, dass beide Starting Linebacker ausfallen bei den Panthers. Christian Roseboom, Trevon Wallace. Die eh schon jetzt nicht das beste Linebacker-Duo sind, aber die sind beide raus. Und wir wissen alle, wo Shannon angreifen will. Also, ich glaube nicht, dass sie den Ball wahnsinnig gut laufen. Run-Defense der Panthers ist gut, Run-Game der Niners ist nicht gut dieses Jahr. Ich glaube, das ist ein Spiel wert, wo wir sehr, sehr viel Quick-Game über die Mitte, George Kittle, McCaffrey als Receiver, wahrscheinlich vielleicht sogar als Receiver produktiver dann als am Boden, mal gucken, dass sie da halt den Ball echt gut bewegen können. Und da sehe ich die Panthers halt auch super anfällig. Trevon Merrick war eine gute Free-Agency-Verpflichtung auf Safety in der Mitte des Feldes. Zweiter Safety ist ein Problem, Linebacker ist ein Problem, Linebacker fallen aus. Ich glaube, dass das halt ein Spiel wird, wo die Niners da den Ball sehr, sehr gut bewegen können. Und dann wird die Frage sein, können die Panthers mithalten? Was möglich sein sollte, wie gesagt, gegen diese Niners-Defense. Aber bei der Panthers-Offense, finde ich, ist das Woche für Woche einfach eine Wundertüte.
Die Buchmacher vertrauen da auch nicht unbedingt drauf. 49ers mit 7,5 Punkten favorisiert.
Ja, das finde ich tatsächlich krass, wenn man überlegt, wie wackelig die Niners Defense halt sein kann. Aber ja, ich sehe die Niners auch vorne hier.
Ja, das schon. Aber könnte enger werden als 7,5 Punkte. Das war unser Montag für Woche 12. Denkt dran, die Donnerstagsfolge kommt im Laufe des Vormittags bzw. so gegen Mittag am Donnerstag raus. Dafür gibt's Freitag ein Thanksgiving-Recap hier bei Downset Talk. Und das soll's für heute gewesen sein. Schöne Woche, macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.